Das war Struktur, ne? Jetzt Beziehung mache ich wirklich ganz schnell, weil es hat aber auch konzeptuelle Gründe, weil die Beziehung ich schon als etwas wie so eine Art Manifestationsfeld von dem, was wir jetzt besprochen haben. Also da gibt es auch unterschiedliche, wie soll man sagen, Gewichtungen. Ne? Manche sagen, ja, Beziehungsachse ist eigentlich das Wichtigste, damit fange ich immer an beim Rating und damit arbeite ich dann auch in der Therapie am liebsten und so weiter. Und ich sage, ja, stimmt, kann man machen, aber ich denke eher, darin manifestieren sich halt die Konflikte, daran kann ich sie sehen, ne, in Beziehung und auf der Beziehungsachse oder in Beziehung machen sich dann eben auch die strukturellen Vulnerabilitäten bemerkbar. Ne, so ganz deutlich, deswegen mache ich das auch immer am Ende, also erst die anderen und dann so. Und man kann das jetzt vielleicht so ganz kurz zusammenfassen, psychische Störung kann man schon als Beziehungsstörung betrachten, das steht jetzt so, glaube ich, gar nicht im UPD-Buch, weiß ich gar nicht genau, ne, also in dem Sinne, dass man sagt, psychische Störungen entstehen üblicherweise in Beziehungen, also, oder die meisten, ne, oder wenn dann vielleicht auch nur die Vulnerabilität, aber da hat es häufig einen Ursprung. Sie manifestieren sich in Beziehungen. Also es gibt ja kaum eine psychische Störung, die nicht irgendwie eine Auswirkung auf die Beziehungsgestaltung oder wie auch immer Beziehungserleben hat. Und, das ist ganz wichtig, werden häufig durch Beziehungskonstellationen aufrechterhalten. Also wir kreieren Beziehungen und diese gestalteten, von uns mitgestalteten Beziehungen führen dazu, dass die Störung eher aufrechterhalten wird, statt dass sie sich durch tolle Beziehungserfahrungen im Alltag dann erübrigen. Das ist ja meistens nicht der Fall. Also, und das wären jetzt so, eben Freud, kennen Sie, ne, sprach von Nachbildung und Neubildung vergangener Beziehungserfahrung als wesentliches Element der Gestaltung aktueller Beziehungen. Und das war lange Zeit, war das eben so die psychoanalytisch-psychodynamische Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja schon lange vorbei. Also, ne, dass man sagt, hier Kernelement, überdauernde Muster, Beziehungsmuster als Kernelement zur Charakterisierung psychischer Störung, das finden wir eben jetzt bei Kaspar und Grave. Jetzt habe ich mal nur, ne, Franz Kaspar, Klaus Grave, aber oder Seabest oder Schematherapie oder wo auch immer Sie hingucken, ne, das ist sozusagen nicht mehr nur psychodynamisch. Beim OPD ist das so, dass man, da geht es um die Diagnostik von dysfunktionellen habituellen Beziehungsmustern, also nicht, was man mal diese Woche macht, sondern es sollte schon etwas sein, was häufiger, wie der Mensch häufiger seine Beziehungen gestaltet und dysfunktional ist. Also wir haben da schon klar den Blick, wo geht es nicht gut. Ne, so. Und aus dieser, und hier steht das auch nochmal drin, aus diesen individuellen Beziehungsgestalten kann wiederum auf intrapsychische Konflikte geschlossen werden. Also wir können die Konflikte ja nicht sehen, wir können aber die Beziehungsgestaltung sehen, worum geht es da, wo sind die Anfälligkeiten. Und dann kann ich sagen, ah, wahrscheinlich geht es da um das und das Konfliktthema. Und das manifeste Beziehungsverhalten wäre dann eben so ein Ausdruck der Dynamik zwischen mehr oder weniger bewussten oder vielleicht auch eben unbewussten Beziehungswünschen und den damit verknüpften Ängsten. Ne? So, das hatten wir gestern, dass man sagt, Wünsche können gefährlich werden. Ne? Wünsche können gefährlich werden, wenn damit entsprechende. Und das Verhalten, das habituelle Beziehungsverhalten wäre dann eben sowas wie eine Kompromissbildung. Der Wunsch muss irgendwie ja doch, vielleicht doch irgendwie ins, ne, in die Welt, aber eben auf eine Weise, die es mir ermöglicht. Und da gibt es ein schönes Modell, das sogenannte zyklisch maladaptive Muster von hier Hans Strupp oder Strupp und Jeffrey Binder oder Binder, Strupp und Binder. Es ist aus den 80er Jahren dieses schöne Buch, kurz Psychotherapie, und die haben das sehr schematisch, eigentlich sehr schön dargestellt. Ne, die gehen davon aus, hier Introjekt nennen sie das, das sind die verinnerlichen Beziehungserfahrungen, ne, was ich eben, man kann auch sagen, Repräsentanzen von frühen Beziehungserfahrungen, die dann ja nicht alle so einzeln abgelegt werden, sondern so prototypisiert werden die dann, kondensiert werden das innere Erfahrungen. Introjekte nennen die das, das ist die intrapsychische Ebene, also alles, was hier auf dieser Seite von dem blauen Strich ist. Und damit zusammenhängt sind eben, oder daraus ergeben sich eben Erwartungen an andere. Und hier eben ganz schematisch, ne, Erwartungen können sein Wünsche. Und im Neurotischen oder, ne, ist eben häufig dann blockierte Wünsche, also blockierte positive Erwartungen oder eben negative Erwartungen, Befürchtungen. Und die Idee ist jetzt, dass das Verhalten hier eher davon gesteuert wird, diese negativen Erwartungen, also dass die Befürchtungen nicht eintreten. Also das Verhalten ist nicht so sehr davon geprägt, dass man sagt, ja, ich will meine Wünsche verwirklichen, sondern ich will das, was ich befürchte, verhindern. Das ist eher, steuert eher das Verhalten. Das finden Sie übrigens 20 Jahre später wieder beim Grave, der dieses im konsistenztheoretischen Modell, der hat dann sozusagen die Vermeidungsmotivation und die Annäherungs- und Vermeidungsverhalten, also sozusagen die hauptmotivationalen Muster nennt er das. Ne, so, also das heißt, unser Verhalten wird dann eher im Zweifel immer eher davon gesteuert, dass man sagt, man will die Befürchtung verhindern. Das wäre jetzt meinetwegen beim K1, ne, so, wenn wir bei dem bleiben, dann hat jemand die Erfahrung gemacht, ja, mit Beziehungen ist alles schwierig, wenn ich mich darauf einlasse, Beziehungen nur wünsche, dann hat man mich früher ausgelacht oder in den Keller geschickt oder was auch immer. Also die Erwartung, der Wunsch, ich möchte nahe emotionale Beziehung, der ist gefährlich geworden. Ne? So, also der ist blockiert, das geht nicht. Die Befürchtung ist ja, wenn dieser Wunsch kommt, dann werde ich wieder verstoßen, wieder abgelehnt oder keine Ahnung was. So, jetzt lerne ich neue Leute kennen, hier in Lindau, ne, so, und denke, ja, da gucke ich jetzt mal, ne, wen könnte ich dann nachher mal Kaffee trinken gehen? Kommt dieser Wunsch, das wäre vielleicht schön, mit jemandem mal Kaffee trinken gehen, so eine warme Beziehung mit heißer Schokolade. Ne, so bei dem Wetter. So, und dann kam er sofort, ja, wer glaubst du, ernsthaft, die geht mit dir Schokolade trinken. Ne, so, okay, das heißt, dann dominiert die Befürchtung, ich werde ausgelacht oder weggeschickt. Du mit dir Schokolade. Ne? Okay, also was mache ich? Ich stehe da so draußen dann, ne, und friere da so ein bisschen vor mich hin. Diese Person geht an mir vorbei. Ich kann dir jetzt was sagen, tu es aber nicht, ne, sondern stehe da und rauch halt eine oder so. So, und die andere Person sieht da jemanden rauchen, ne? Und nichts sagen. Und denkt, ist aber ein bisschen komischer Typ, der steht da so, guckt so komisch, raucht. Mit dem gehe ich auf jeden Fall nicht Kakao trinken. Ne? Würde ich auch nicht, ne? So. So, und das, was heißt das? Aha, ne, die guckt ja vielleicht auch so skeptisch und für diesen Menschen habe ich es gewusst, ne? Die will auf keinen Fall mit mir Kakao trinken. Gut, dass ich nicht gefragt habe, ne? Gut, dass ich meine Zigaretten hier habe, jetzt gehe ich noch mal irgendwo anders hin, allein um den See. Ne? So. Okay, das wäre die Idee mit diesem sich stabilisierenden Beziehungsmuster, jetzt ganz runtergebrochen, aber das, ja, das kann man ziemlich viel bei Patienten in sehr vielen Varianten finden. Ne? Also können Sie mal die Konflikte so durchgehen, was wären so typische Verhaltensweisen, die aus diesen mit dem jeweiligen Konflikt verknüpften Erwartungen in dem Fall eben oder eben Befürchtungen verbunden sind. Und was mache ich dann, damit diese Befürchtung nicht eintritt? Und wie führt das genau dazu, dass ich dann immer in dem gleichen Zirkel bleibe? Ne? Deswegen zyklisch maladaptiv. Okay, ja, das überspringe ich mal eben. So, in der OPD, wir sind ja in der OPD-Vorlesung hier, da ist es jetzt so, ne? Da hat man diese vier Perspektiven und das ist ganz schön, das ist sehr übersichtlich. Und da verzweifeln aber schon viele dran, denken, oh nee, da muss man jetzt ganz viel, so ein sehr komplexes Modell, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal alles. Aber was hier eigentlich gemeint ist, es gibt hier einmal das Erleben der Patienten, hier oben, die beiden oberen Kästchen, und das Erleben von anderen, also innerhalb der Beziehung. Und zu den anderen gehören eben wir auch, ne, als Diagnostiker, Diagnostikerinnen. Und am besten fängt man mit dem Kästchen hier oben an. Patienten erleben andere immer wieder so, dass sie, und da können Sie jetzt einfach reinschreiben, was Sie aus dem Diagnostik heraus, aus dem Gespräch, mein Patient, was weiß ich, sagt immer, ja, die anderen vernachlässigen mich, ignorieren mich, keiner will was mit mir zu tun haben, dann können Sie da reinschreiben, Patient erlebt die anderen immer wieder so, dass sie ihn vernachlässigen, ignorieren und keiner will was mit dem zu tun haben. Oder kontrollieren oder entwerten, meistens ist ja so, das ist ein einfaches Kästchen, weil die Patienten kommen ja her und sagen, wie doof die anderen sind. Ne, das ist ja, was die meisten Patienten sagen. Die sagen ja nicht, ja, ich bin so verkorkst, ne, so, sondern kommen ja, mein Chef ist irgendwie nicht unterstützend genug und meine Frau auch nicht und überhaupt. Ne, so, die anderen sind irgendwie meistens gemein. Deswegen ist das hier ganz leicht auszufüllen. Ne? Und zwar das Erleben der Patienten, nicht was wir denken, was die anderen wirklich machen, sondern wie der Patient die anderen erlebt. Und dann haben Sie hier meistens einen relativen, so ne, muss man erst mal gucken, welche sind die anderen, welche kamen davor, aha, Ehepartner, Freund, Bruder, Kollege oder so, und dann kann man das mal so gucken, und wie hat dieser Mensch, der Patient, jetzt diese Anna erlebt, und da versuchen Sie so die wichtigsten Dinger so rauszugeben, ne? Können Sie das so und so hinschreiben. Und natürlich im Idealfall erlebt er nicht jeden komplett anders, sondern wiederholt sich auch mal das Erleben, ja, da werde ich nicht ernst genommen, da werde ich ein bisschen entwertet und da ist das und das oder so. Und dann kommt hier, Patienten erleben sich selber, ja, ich bin doch jemand, ich kümmere mich voll viel um andere und ich mach doch und tu, ne, so, dann kommen ja irgendwie so, also Selbstbeschreibung, ne, wie die Patienten sich selber erleben, und oft ist hier eine große Diskrepanz. Patienten bemühen sich und machen und tun doch, was die anderen von einem erwarten und so, und sind irgendwie hilfreich und oder ja, manchmal auch ein bisschen bockig, aber ne, und die anderen sind irgendwie vernachlässigend, kontrollierend, entwerten und fies. Da ist irgendwie eine ziemliche Diskrepanz oft da drin. Und diese oberen wären so, dass sie das nichts unbewusst ist, sondern sie würden, wenn sie da, das, was sie da reinschreiben, ne, ja, sie, Patient, erleben die anderen so, dass sie, und dann kommt das, was sie da reingeschrieben haben, und sie selber erleben sich in Beziehungen aber so und so, und dann kommt das, was Sie da oben, also hier reingeschrieben haben, dann sollte der Patient oder Patientin sagen können, ja, stimmt, das haben Sie gut erfasst. Ne, da ist nichts Unbewusstes, da ist nichts irgendwie, sondern das ist das bewusste Erleben. So erlebt dieser Mensch seine Beziehung. Und dann kommt, und da ist eben häufig dann eben diese Diskrepanz drin. Und dann kommt das hier unten. Jetzt kommen wir ins Spiel. Ne? Wie erleben wir dann die Patienten? Wie erleben, was denken wir, wie die anderen diesen Patienten erleben? Ne? Er erlebt sich als sehr, ja, dass er den Wünschen der anderen nachkommt oder den Anforderungen der anderen versucht nachzukommen und sich bemüht und sich um andere kümmert. Wir sehen vielleicht, er ist auch ganz schön kontrollierend und eigentlich hat er auch irgendwie so ein bisschen was Entwertendes da drin, so wie er über die anderen spricht. Ne? So, also das heißt, hier kommen jetzt üblicherweise Dinge rein, die der Patient, die Patienten nicht so in ihrer Wahrnehmung haben, die aber auch da sind. Ne? Vielleicht wie er sich im Interview verhält oder wie wir uns vorstellen, wie er sich in anderen Situation verhalten hat dann doch. Und da kommt das dann zum Tragen, dass manche Leute sich einfach nicht gut reflektieren können im Umfeld ihrer Konflikte. Ne? Was hatten wir vorhin, wenn jemand irgendwie voll der Kontrolletti ist? Ne? Sie wissen schon, aha, okay, er sagt eigentlich, dass er sich nur immer bemüht und kümmert um andere. Und Sie merken schon, der ist in der Interaktion kontrolliert, ich komme gar nicht zu Wort. Dann ne, schildert er irgendwelche Beziehungsepisoden und Sie denken, boah, ja, da würde ich aber auch genervt sein. Ne, so, okay, dann schreiben Sie das hier rein. Ne? Kontrollierend, Anforderungen stellen, was weiß ich, ne? Entwerten oder so. Und dann kommt hier eben rein, wie Sie sich selber erleben. Und natürlich erleben wir als Therapeuten, Therapeutin, ne, so, wir wollen immer nur helfen. Ne? Nee, also ja, wollen wir natürlich, ne, so, aber hier ist es jetzt ganz wichtig, dass Sie Ihre Handlungsimpulse, Ihre eigenen Handlungsimpulse, und zwar nicht als Therapeutin, sondern als Mensch, da besteht manchmal ein kleiner Unterschied, ne? Weil wir doch hin und wieder wirklich eine Art von Deformation erlebt haben. Ja, na, man muss empathisch, ich muss empathisch, ich verstehe doch. Ja, okay, wir verstehen immer ganz viel, ne? Also was dahinter steht und so, das ist auch wichtig. Aber erstmal wäre es hier wichtig, dass wir sagen, nö, ich will mit dem eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Am liebsten würde ich den wegschicken, sagen, ah, raus mit dir. Ne, so. Und ich merke so, ich gucke mal schon auf die Uhr, wann kommt der nächste, wann ist das hier vorbei, das Martyrium oder was auch immer. Also wer, ne, da wieder die Erinnerung an Otto Kernbergs Spruch in Bezug auf die Gegenübertragung. Genießen Sie Ihre Gegenübertragung, insbesondere die negative. Ne, so. Also, weil wenn ich mir das gönne, ne, so, also gönnen im Sinne von, ja, ich habe so voll Lust, den fertig zu machen oder zu entwerten und klein zu machen und wie würde ich es tun? Ne, so. oder irgendwelche anderen Sachen, auch irgendwelche schönen Dinge, ne? Oder wilden Sex zu haben oder so. Dass sie sagen, ui, das darf ich aber nicht, ne? Werde ich gleich übergriffig. Nee, sie müssen ja für sich klar haben, dass sie nicht übergriffig werden. Ne? Dass sie sozusagen alles fantasieren können, ohne das in Handlung umsetzen zu müssen. Das können die meisten Patienten nicht. Aber das wäre die Anforderung an uns, dass wir sozusagen uns da frei innerlich entfalten können, hätten wir für Handlungstendenzen. Ich mache manchmal noch so einen kleinen Tipp dazu, wenn das zu harmlos ist. Ne? Ja, ich will doch irgendwie den mal doch eher verstehen. Ne? So, dann sage ich so, in so Kursen machen wir manchmal, sage ich ja, und stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt, dieser Mensch ist immer so, wie Sie ihn gerade erlebt haben, ne? Meinetwegen Video geguckt haben oder so. Und Sie sind jetzt gestrandet, also sind so schiffsbrüchig auf so einer kleinen Insel, ne? Wie Sie das so. Und dieser Mensch ist immer so, immer, immer so. Ne? Ja, dann gehe ich halt weg auf die andere Seite. Nee, die ist so klein mit einer Palme. Ne? So, die kennen Sie ja, ne, aus Cartoons. Und dieser Mensch ist immer so, immer in diesem Sprachduktus. Dann kommen alle ziemlich schnell zu sehr heftigen. Ne? Ja, dann eben da draußen sind die Haie und so. Ne? Also, dann wird es ein bisschen archaischer. Ne? So. Das ist auch in uns, müssen wir dann feststellen, okay. Und genau, und darum geht es aber, dass wir nicht therapeutisch sagen, sondern so, was löst dieser Mensch bei uns ganz ne, so als Mensch aus? Und dann verstehen wir, okay, jetzt haben wir hier eben auch solche Tendenzen, sehr negative. Und wenn wir da, nun, wir sind ja Therapeuten, wir machen das nicht. Wir nehmen das innerlich wahr, reflektieren das und so. Ne, aber man hat dann eben eine Idee, okay, andere reagieren innerlich ähnlich. Vielleicht nicht genau gleich, aber ähnlich. Und wenn die anderen nur homöopathisch was davon ins Verhalten rauslassen, dann erleben die Patienten das eben genau so. Sie werden vernachlässigt, sie werden entwertet, sie werden alles Mögliche. Ne? So. Das heißt, da haben wir einen schönen Zirkel. Ich glaube, da ist es so abgebildet, genau. Ne? Erlebter Angriff, Enttäuschung, dann Defensivreaktion. Ich will doch nur. Ne? So. Und aber gleichzeitig noch anderes, schwieriges Beziehungsangebot, was eben häufig die Patienten hier nicht im Blick haben. Und unbewusst nahegelegte Antwort, das ist eben das auf der Insel. Ne, so. Und wenn wir das merken in uns, ja okay, der löst auch bei mir das und das und das aus, dann haben wir ein Verständnis, haben wir ein wesentlich besseres Verständnis von dem, wie der in seiner Welt unterwegs ist. Ne, und was einen anderen auslöst und wieso vielleicht die anderen, vielleicht stimmt es ja, die sind wirklich entwertend oder sonst irgendwas, weil wir diese Tendenz in uns auch sehen. Es kann aber auch sein, dass jemand hier, wir haben eigentlich wirklich den Impuls, dem zu helfen, ein bisschen Anleitung zu geben, weil er nicht irgendwie so in Gang kommt. Und der erlebt das aber so, wie er wird da massiv kontrolliert. Ne? Wir wollen eigentlich nur ein bisschen unterstützen und dieser Mensch erlebt das als Kontrolle, die will er nicht haben. Okay, dann ist hier eine Diskrepanz drin, die ist genauso wichtig, ne? Dass jemand das so völlig anders erlebt. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar? Also, weil gestern kam die Frage, wann kommt die KI, ne? So, weil das ist doch alles so kompliziert. Ich habe das jetzt deswegen so rumgemacht, weil für die Praxis reicht das so. Also wir müssen da nicht, ich komme jetzt und werde Sie gleich hier entsetzen. Also die Frage ist ja, was schreibe ich jetzt da rein in diese Kästchen? Und ich empfehle für die Praxis, das so, wie Sie es erleben. Ne? Also in den Worten der Patienten oder in meinen Worten, wenn ich da auf dem unteren bin. Man kann das jetzt auch komplizierter machen. Das ist die Liste jetzt, die wir, ne, so Lege Artis OPD würde man jetzt sagen, alle diese vier Kästchen können wir jetzt hier die richtigen Verhaltensweisen finden. Ne? Und die sind hier auch ein bisschen dimensional. Also zum Beispiel hier sich kümmern, ne? Sich kümmern, das wollen wir ja mal uns kümmern. Man kann sagen, ja, unauffällig, nicht relevant, sich kümmern ist eine gute Sache. Sich viel kümmern, sich übermäßig kümmern. Ne? Hier ist sozusagen so eine, wo es dann ins Dysfunktionale geht oder eben hier Hilfe begrenzen, Hilfe versagen, im Stich lassen, völlig vernachlässigen oder andere ignorieren, total übersehen oder so. Ne? Also hier ist sozusagen so eine Abstufung drin, dass man sagen kann, man kann jetzt versuchen, hier das Beziehungsverhaltensthema zu finden und dann hier was da passend ist für diese Patienten jetzt. Und dann, weil das einfach eine Liste ist, die sehr ausführlich ist, kann man das auch nochmal in eine Systematik bringen. Nämlich, das kommt eigentlich aus diesen Kreismodellen her, ne? Also diese interpersonellen Kreismodelle. Und Ich gehe nochmal eins zurück. Das ist das von der Lorna Benjamin, die das CESPI entwickelt hat. CESPI für Structural Analysis of Social Behavior. Und die hat eben so zwei Kreise. Und da sind, also der Anspruch wäre, dass da drin sich das komplexe Universum, das komplette Universum menschlichen Interaktionsverhaltens hier irgendwie abbilden ließe, was natürlich nicht ganz der Fall ist, aber schon ziemlich viel. Und das ist jetzt diese Liste, die ich Ihnen eben gezeigt habe, hier eingeordnet in dieses Kreismodell. Wer sich damit beschäftigen möchte, das ist eine schöne Sache. Ich habe damit lange gearbeitet und habe da viel verstanden über menschliches Beziehungsverhalten, weil ich, jetzt werden Sie fragen, wieso versteht ihr das sonst nicht? Ja, es sind hier viele Sachen drin, aber für diese Vorlesung ist das jetzt viel zu komplex. Ja, also wir hatten gestern ja hatten wir so Konflikt, Struktur, Beziehung, alles so ein bisschen durchgerast. Und jetzt können wir mal ein Zwischenfazit ziehen. Wie fällt das aus? OPD ist voll gut, ne? OPD ist voll gut. Das ist mein Zwischenfazit. Ja, hier vielleicht das so nochmal dargestellt, also zur Erinnerung eigentlich mehr, hier am K1, dass wir eben einerseits hier diese motivationalen Themen haben und die Bewältigungsmodi, und man kann das so grafisch eben jetzt hier mit diesen auf den unterschiedlichen Strukturniveaus und hier. Also die habe ich jetzt hier so reingeschummelt, diese kleine Grafik, weil wir die eigentlich schon besprochen haben, ohne sie zu zeigen und weil ich da hinterher nochmal da kurz drauf zurückkomme. Also das war ja so die Grundidee, ne? Dass man irgendwie motivationale Themen, die sind verknüpft, also Wünsche, Motive sind verknüpft mit Affekten, meistens mit schwierigen, was weiß ich, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Mangel erleben und so weiter, Scham. Und dazu gehören immer ein bisschen die Repräsentanzen über ein Selbst, über die Welt, über andere. Und das ist eingebettet in Abwehr, in strukturelle Fähigkeiten. Das wäre sozusagen so die Versuch, das, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, in eine so eine kleine Grafik zu packen. Und jetzt weiß ich selber nicht, was kommt. Ah ja, jetzt kommt's. Also, ich habe echt wirklich lange immer wieder, ja, ich zeige das, nein, ich zeige es nicht, ah, ich zeige es. Das kann ich denen nicht antun, ne, weil das ist halt ein OPD-Interview. Okay, nein, es ist kein ganzes OPD-Interview, die dauern so 1,5 Stunden. Und jetzt habe ich so eine Viertelstunde, den Anfang eines OPD-Interviews. Und warum ich so lange überlegt habe, ist eher, weil das ein bisschen schwierig ist. Ne? Also so von, und es wird da nicht so schnell gesprochen wie ich jetzt hier. Aber ich habe mir gedacht, Sie sind strukturell total gut beisammen und schaffen das, ne? Die Viertelstunde. Ich muss, also was Sie jetzt sehen, ist in 2020 entstanden. 2020 war die Pandemie, wir konnten alle keine Kurse und sonst was machen, mussten halt dann alles online machen. Echte Patientenvideos kann man online nicht zeigen. Und deswegen hat mich meine Mitarbeiterin gebeten, weil sie einen OPD-Kurs machen wollte. Ich glaube, das war der Kontext. Kurt, ich brauche mal schnell, lass uns mal ein OPD-Interview machen. Ne? So, also aufnehmen, damit sie das dann online zeigen kann. Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir gern. Um was für eine Patientin geht es denn irgendwie? Ne? Strukturniveau und so. Diagnose sage ich nicht, hat sie gesagt. Ne? Okay, das ist aber auch insofern realistisch, weil wenn wir das in unserer Hochschulambulanz, wenn ich da ein OPD-Interview führe, dann weiß ich auch nichts über die. Und also wir machen, ne, kommt aber auch gleich, wir haben immer so drei, ein Erstgespräch, das führe nicht ich, dann wird ein Skid-Interview, also Achse 1, Achse 2 nach DSM durchgeführt, sodass man alle Persönlichkeitsstörungen, alles ganz genau hat und dann kommt das OPD-Interview. Das ist so der normale Ablauf bei uns. Und das Simulieren, also das ist jetzt halt schon gelaufen in diesem Beispiel. Und mehr sage ich jetzt auch gar nicht. Das ist Frau Neumann. Ne, Frau Neumann, jetzt müssen wir, genau, das ist Frau Neumann, die ja nicht echt Frau Neumann ist, nur nochmal. Ne, ich vergesse das auch immer wieder, dass es ja gar nicht Frau Neumann ist. Ja, und das ist jetzt per Zoom aufgenommen, wie Sie sehen, also auch so ein Splitscreen. Ich lasse das einfach mal laufen, weil Sie müssen auch nicht mehr wissen als ich. Ne? Viertelstunde ungefähr läuft das. Also lehnen Sie sich zurück, atmen mal durch und los geht's.
Ja, gut, Frau Neumann. Sie haben ja jetzt schon einige Gespräche hinter sich gebracht. Also einmal das Erstgespräch und dann, wo es speziell um die Symptomatik Ihrer Beschwerden ging. Heute haben wir jetzt nochmal ein Gespräch, wo es um ein bisschen allgemeiner nochmal das, was Sie im Moment zurzeit beschäftigt, aber auch so die Vergangenheit, dass wir nochmal so einen Blick bekommen. Ich weiß nichts über die Gespräche, die Sie vorher geführt haben. Das machen wir extra so, damit jeder seinen unverstellten Blick hat und wir uns danach zusammensetzen können, alle, die mit Ihnen gesprochen haben, und dann gemeinsam beraten, was wir Ihnen empfehlen können. Und von daher würde ich Sie erstmal bitten, ob Sie mir schildern können, was Sie zurzeit am meisten belastet.
Mich belastet. Ja, also mich belastet eigentlich gar nicht so richtig, aber ja, es ist irgendwie so, dass halt durch so bestimmte Sachen irgendwie ja, mein Freund belastet ist, also durch Sachen von mir und da waren wir uns dann jetzt zuletzt nicht immer so einig und vielleicht belastet mich das dann etwas.
Es belastet Sie, dass Sie Ihren Freund belasten, kann man so sagen, dass etwas an Ihnen Ihren Freund belastet?
Ja, oder auch, dass es dann, dass wir uns nicht so einig sind immer.
Mögen Sie sagen, was das ist, was Ihren Freund belastet? Also Sie sagen gerade etwas, was Sie haben oder was an Ihnen ist, das belastet den Freund?
Also es sind eigentlich zwei Dinge, glaube ich. Also das eine ist, dass ich, also das war aber eigentlich auch schon immer so und eigentlich, also dass ich einfach, ich habe sehr wenige Kontakte, also abgesehen von meinem Freund gibt es jetzt nicht so viele Menschen sonst und ja, also das war aber eigentlich auch schon immer so und also vielleicht ist es ihm etwas mehr jetzt noch aufgefallen, weil wir halt auch zusammengezogen sind vor einem Jahr. Und vielleicht ist es ihm dann mehr aufgefallen, also dass ich halt nicht so viel unternehme oder so. Ich bin halt viel für mich und das finde ich aber auch ganz in Ordnung. Ja, das ist so das eine. Und das andere ist, was Ihnen vielleicht auch durch das Zusammenziehen halt mehr aufgefallen ist, dass ich schon, also ich brauche so meine Ordnung. Also so daheim zum Beispiel ist es schon wichtig, dass es eben auch ordentlich ist. Und wenn ich so zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, dann gehe ich auch erstmal durch alle Räume und gucke mir das so an, ob noch alles in Ordnung ist. Und
was glauben Sie, was stört Ihren Freund daran, dass Sie, man könnte ja sagen, okay, Sie sind jetzt besonders vorsichtig, besonders reinlich, besonders ordnungsliebend, so wie Sie es geschildert haben, erstmal nach Hause gucken, ob alles in Ordnung ist und mögen nicht so viel soziale Kontakte und jetzt vielleicht mit Corona noch weniger. Kann man das so sagen? Und das ist das, was ihn stört, diese zwei Dinge, wenn ich es richtig verstanden habe. Was stört ihn daran? Was glauben Sie?
Gute Frage. Ich glaube, was er jetzt halt immer so sagt, ist, dass es halt, dass es nicht normal wäre und dass er sich eben Sorgen macht, dass da irgendwie auch was mit mir nicht stimmt. Und ich denke halt immer, es war ja schon immer so und das ist auch in Ordnung und ich komme ja gut zurecht eigentlich. Aber ich glaube, was halt so ein bisschen eine eine schwierige Situation auch war, ist, dass er, als wir eine Weile zusammen gewohnt haben, dann hat er mir auch einen Heiratsantrag gemacht und ich habe aber gesagt, nee, ich will den nicht heiraten. Also meine Eltern waren verheiratet und es war schrecklich, ich will nicht heiraten. Und das hat ihn, glaube ich, weiß ich auch nicht, fand er jetzt nicht so gut. Ich habe dann ihm das erklärt mit meinen Eltern, dann hat er das auch verstanden. Und er meinte dann aber, was ich halt eigentlich auch von der Beziehung will. Und also ich weiß das irgendwie nicht. Er hat dann auch, also ich glaube, er ist halt auch so, dass er jetzt dann nachdenkt über wegen zum Beispiel Kinder bekommen oder so, und ich weiß da nichts zu sagen. Also und ich glaube, dass, also er sagt, ihn stört es nicht, dass ich jetzt so an sich viel die Hände wasche oder dass ich dann so durch die Wohnung gehe, das stört ihn an sich nicht. Aber er macht sich halt Gedanken, wie das dann auch für ein Kind wäre oder so.
Und Sie sagten, also es ist ja eine naheliegende Überlegung, Sie ziehen zusammen, ne, so, und das ist ja meistens so ein Zeichen, dass man als Paar dann sagt, okay, wir wollen jetzt auch eine Weile zusammen bleiben. Also nicht nur mal kurz, sondern eben, und von Seiten Ihres Partners habe ich jetzt verstanden, der macht den Heiratsantrag, der will sein Leben mit Ihnen verbringen, so ist seine Vorstellung, und Kinder haben. Und Sie sagten, da wissen Sie gar nichts dazu zu sagen. Können Sie erklären, warum Sie zu der Kinderfrage denn nichts dazu sagen können? Weil das beschäftigt ja die meisten Menschen irgendwann.
Ja, ich glaube, ich. Also mich hat es irgendwie noch nicht so beschäftigt. Ich kann mir eigentlich schon vorstellen, auch Kinder zu haben. Und wenn er dann aber sagt, dass das vielleicht für das Kind auch nicht gut sein könnte, das kann ich dann vielleicht auch ein bisschen verstehen. Also, ja, und ich glaube, irgendwie hat er mich da auch jetzt ein bisschen verunsichert.
Inwiefern?
Ja, weil er das dann so, also weil er das jetzt immer so in den Vordergrund stellt, dass es irgendwie unnormal wäre. Und ich denke dann, aber es war ja schon immer so. Also, ich glaube halt, dass wir zusammengezogen sind, da war es dann auch so, dass ich halt aus meiner Wohnung rausgezogen bin, also weil wir dann in eine größere Wohnung gezogen sind, und das war halt dann am Anfang auch nochmal irgendwie alles ein bisschen, naja, also es war halt alles ein bisschen schwieriger dann auch, weil ich mich erstmal ein bisschen eingewöhnen musste und
Also klar, man muss sich eingewöhnen, aber ich habe den Eindruck, da ist irgendwas, war dann noch besonders schwierig, wo sie gerade so ins Stocken kam. Naja, mir kommt es so ein bisschen so vor, dass sie eigentlich schon, also ihr, sagen wir mal, das nicht für ganz abwegig halten, was ihr Freund so denkt. Ne? Und dann würde das ja heißen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dass sie aber sich sehr scheuen, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Und jetzt auch hier in der Situation, Sie haben vorhin gesagt, Ihr Freund hat gesagt, Sie sollen mal alles sagen. Ne? So, aber so, das ist dann wie so ein Auftrag, den Sie eigentlich selber gar nicht mögen. Und jetzt irgendwie so ein Konflikt sind, ja, soll ich jetzt alles sagen oder nicht? Und mein Gedanke wäre, dass Sie die Vorstellung haben, wenn Sie hier alles sagen, dann erkläre ich Sie auch für verrückt. Und dann haben sie sozusagen so Stempel, ne? Die müssen sie dann mit nach Hause bringen. Und dann sagt ihr Freund, ja, ich habe es auch gleich gewusst. Ne? So. Und dass sie deswegen sehr zögerlich sind, hier das zu sagen, was ihnen im Kopf rumgeht.
Ja, ich bin halt immer gut zurechtgekommen und ich weiß jetzt nicht, das ist ja vielleicht auch, also verrückt ist ja auch so ein großes Wort irgendwie. Mhm.
Ja, oder ein bisschen harmloser, ne? Wie Sie es gesagt haben, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Mein Freund sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das ist dann nicht so ein großes Wort wie verrückt, aber trotzdem ist es etwas, was mir scheint, das mögen Sie so gar nicht haben, also dass da wirklich was sein könnte, was irgendwie ja, nicht stimmt oder zumindest irgendwie für Ihren Freund ein Problem ist. So war ja auch der Ausgangspunkt, dass der das für problematisch hält und sie dann, also sie selber sagen eigentlich, nee, eigentlich ist das gar nicht problematisch, war immer so, ich komme gut zurecht. Aber jetzt kommt das, wenn ich mit dem zusammen sein will, dann müsste ich vielleicht was dafür da tun oder so. Ne? Oder den stört das so, dass es dann zu einem Konflikt kommen könnte mit ihm. Mhm. Aber das heißt eigentlich, kommt das eher so von außen, ne? Der sagt, das ist komisch. Und nicht, und sie selber sagen, nö, das ist gar nichts komisch. War schon immer so.
Naja, ich weiß schon, dass manche Dinge nicht so ganz. Und andere Leute machen das nicht so. Aber ich finde das eigentlich nicht. Ich finde das nicht schlimm. Also ich muss ja auch nicht sein wie jeder. Also zum Beispiel, ich weiß ja schon, dass normale Menschen haben irgendwie Freunde, gehen gerne auf Partys und das war halt bei mir nie so. Also insofern bin ich bin schon anders. Ich war auch schon immer anders, aber das war irgendwie nie ein Problem. Mhm. Also vielleicht ja auch, weil es ja niemanden interessiert hat, aber mein Freund, den interessiert das jetzt und dann denke ich manchmal, sonst muss ich halt wieder gehen.
Mhm. Weil der sich zu viel für sie interessiert.
Ja.
Und sie das in Unruhe versetzt.
Ja, schon.
Mhm. Was ist, wenn Sie so in die Richtung denken? Da ist einer, der interessiert sich wirklich für Sie zum ersten Mal, wenn ich es richtig verstehe, ist da einer. Und Sie sagen, oder ein Teil in Ihnen sagt, das halte ich gar nicht aus, dass da jemand sich für mich interessiert. Dann schicke ich den lieber weg.
Naja, es ist halt irgendwie auch auch ambivalent, weil ich wäre ja jetzt nicht hier, sonst wäre ich ja schon, ich hätte ja auch gehen können schon vorher. Aber jetzt bin ich stattdessen hier und spreche mit Ihnen. Und dann denke ich, dann ist es ja doch irgendwie auch, da muss da ja auch was sein, weshalb ich gerne da bleiben würde. Bei meinem Freund.
Mhm. Das klingt, als hätten Sie große Mühe, sich das herzuholen.
Ja, das ist anstrengend.
Was ist das Anstrengende?
Da so drüber nachzudenken, über die Beziehung und über alles, wie es so gekommen ist.
Wie was gekommen ist, die Beziehung gekommen ist oder wie es jetzt dahin gekommen ist, dass Sie jetzt hier sitzen?
Ja, auch in der Beziehung, wie das dazu gekommen ist und so.
Mhm. Und was sind da für Gedanken? Wie ist es wozu gekommen?
Also, dass Also mein Freund, der war halt irgendwie immer da und hat mich locker gelassen. Und von mir aus wäre das ja nie dazu gekommen, dass wir überhaupt eine Beziehung haben. Mhm. Aber der wollte unbedingt, ne? Ich weiß auch nicht, verstehe auch gar nicht warum. Also.
Mhm.
Aber.
Was verstehen Sie daran nicht?
Naja, er sagt immer, er findet mich toll und er liebt mich. Und mhm. dann denke ich so, warum das denn?
Was denken Sie?
Ja. Naja, das ist es vielleicht. Also wenn wir so zusammen sind, wir sind schon okay. Also wir haben auch irgendwie, er hat so einen Humor, ich glaube, den habe ich auch irgendwie. Also so ein bisschen.
So. Ja, jetzt mal schnell raten, ne? Konflikt, Struktur, Beziehungsmuster. Also wie gesagt, es ist jetzt nur die erste, ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, haben Sie gesehen, ne? So, insofern, da fehlt immer ein bisschen, weil sonst hätten wir hier ja ganze Woche abgebraucht. Und jetzt fehlt auch noch ganz viel anderes, also was ich dann noch alles erfrage, so diesen halbstrukturierten Interviewleitfaden. Aber vielleicht das so, das ist relativ typisch so von dem, wie so ein abläuft. Also gut, ein bisschen untypisch ist die Patientin, ne? So die meisten reden ja ein bisschen mehr oder haben von sich aus irgendwas. Aber dass es eigentlich ja nicht so unbedingt auffällt, dass ich einem Interviewleitfaden folge innerlich, ne? So, das ist einfach ein ganz normales therapeutisches Gespräch. Oder ob das normal ist, weiß ich gar nicht, was Sie denken. Vielleicht denken Sie auch, was ist denn das für ein komischer, wie das so ist. Aber lassen Sie mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, also das wäre jetzt so die Idee, also man hat so Material, ne, wenn wir jetzt das Ganze anderthalb Stunden sehen würden, dann hätten wir sehr viel mehr Material noch. Aber was würden Sie jetzt sagen, Pi mal Daumen, was ist deren zentralstes, inneres, motivational, konflikthaftes Thema? Worum geht es da innerlich und womit hat sie Schwierigkeiten und was macht sie dann? Kontrolle, das klingt so an, ne? Sie kontrolliert da, sie muss, wenn sie nach Hause kommt, muss sie da kontrollieren und Hände waschen und so. Mhm. Und K1? K1, aktiv, passiv? Klar, aktiv, ne? Sie ist sozusagen, sie ist sehr darauf. Im Grunde, ne, das klingt jetzt ja noch halt so ein bisschen durch, sie hat ja bisher ihr Leben sehr mit sehr wenig Sozialkontakten, das kommt dann im Laufe des Interviews, dass sie sozusagen, ihr Vater ist früh gestorben, die Eltern haben sich nur gestritten, der Vater ist mit 8, als sie 8 war, gestorben und sie hat dann bei der Mutter gelebt, die super ängstlich war, ihr alles Mögliche verboten hat und sie hat im Grunde so gut wie keine Kontakte gehabt. In der Schule kam sie gut durch, weil sie super Mathe kann und sie immer die Hausaufgaben für andere gemacht hat und damit und jetzt ist sie irgendwie auf einer Promotionsstelle in der Mathematik und beschäftigt sich viel mit Zahlen und Zahlen sind so ihr Rettungsanker. Dann, wenn es schwierig wird, dann zählt sie, ne? Zählt sie Ecken oder irgendwas. Okay, K1 aktiv. Woran erkennen wir das? Also wenn man es noch mal ganz kurz, ne, an welcher Stelle, wo würden Sie sagen, ja, die hat innerlich, und wenn man noch mal sagt, was ist das innere Thema, wie geht Beziehung, war da das Thema, ne? Bindung auf der einen Seite, diese Motivation, eine enge, emotional tiefe Beziehung einzugehen, auf der anderen Seite, ich muss autonom mich abgrenzen und dieser Konflikt, dass das beides nicht zusammengeht, weil es gleichzeitig geht eben nicht. Und dann kann ich mich auf die eine Seite schmeißen, sage ich bin ganz verschmolzen immer mit jemandem oder Beziehungen sind mir zu heikel, die machen mich nervös, die will ich gar nicht haben. Ne? Was aber ja nicht heißt, dass innerlich nicht trotzdem auch der andere Wunsch da ist. Ne? So. An welchen Stellen sehen wir es? Nur ganz kurz. Ja, Genau, sie sagte, es ging doch immer gut, es war doch alles in Ordnung und ich hatte doch meine Ruhe, bis ich jetzt da in dieses zusammengezogen, ne? Also so, wo ja auch schon etwas ist, ja, sie tut auch, sie lässt sich drauf ein, aber hat dann sofort große Schwierigkeiten, ne? Mit dieser jetzt sehr intensiveren Nähe. Und wo noch? Ja, Ablehnungsverhalten, okay, das darf man machen, ohne K1 zu haben, ne? Aber... aber wie sie es gemacht hat, schon eher, ne? Wie kommst du denn auf die Idee? Nee, will ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Und mit der Frage, auf die Frage, seine Frage, was erwartet sie sich, was stellt sich vor mit der Beziehung, was, ne? Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, da sagt sie, da fiel mir nichts ein, ne? Das ist dann schon sowas. Und noch ganz markant, dass sie sagt, wenn der so weitermacht, wenn, ne, der interessiert sich jetzt für mich, der will eine Beziehung, lebenslang eng und so weiter, vielleicht soll ich besser gehen, ne? Also K1 aktiv ist im Zweifel, beende ich die Beziehung, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist das. Deswegen würden wir jetzt sagen, okay, K1 aktiv ist klar im Vordergrund, das hat bisher ihr Leben total dominiert, ne? So hat die ihr Leben gelebt. K2 Kontrolle auch, Kontrolle aber wahrscheinlich im Dienste dieses K1 aufrechterhalten, ne? Ja, niemand an sich ranlassen da. Und ja, das alles andere wäre jetzt spekuliert und Strukturniveau, was hätten wir da? Mäßig gering, höre ich so. Ja, genau, mäßig, zwischen mäßig und gering. Also sie ist ja klar übersteuert, ne? Das Schlagwort für mäßig war ja übersteuert, aber sie ist sehr übersteuert und sie ist ihre Erlebens- und Lebensinsel, ne? Die ist sehr klein geworden, also nur unter diesen Bedingungen kommt sie irgendwie stabil klar. Und deswegen würden wir sie hier schlechter als mäßig setzen, also 2,5 bei einigen der Einzelaspekte wäre sie eben auch auf 3 schon, ne? Aber so im en gros wäre sie so, wenn man das dürfte, würde ich sie auf 2,8 setzen oder sowas, ne? Also schon eher Richtung gering, obwohl sie ein bisschen untypischer gering integrierte ist, weil sie ja nicht so überschießend und untersteuert und alles haut so raus wie so bei so einer ausgewachsenen Borderline-Störung oder so, aber sie ist sehr eng geworden, ne? Ihr Leben ist sehr eng geworden und sie kann nur unter diesen ganz engen Bedingungen, kommt sie klar mit einer Stabilität. Okay. K4, ja, wissen wir noch nicht so. Also hätte ich hier jetzt, ne? Also K4 müsste man sagen, okay, in dieser einen Stelle, wieso kommt der auf die Idee, mir einen Heiratsantrag zu machen, ne? Da ist auf jeden Fall, das müssen wir nachexplorieren. Also was heißt das? Fühlt sie sich nicht wert genug? Es könnte aber auch ein K6 sein. Ist sie nicht Frau genug, begehrenswert genug? Also das müssen wir dann genau explorieren, was innerlich, also was sie für eine Vorstellung hat, was ihr fehlt, dass jemand wie ihr Partner ihren Heiratsantrag machen kann. Oder was ihr überhaupt an ihr findet. Das findet sie ja komisch. Ne? Das kommt im Interview auch noch, sage ich dann, naja, so wie sie das sagen, klingt so, als hätte... Jeder, der sie irgendwie gut findet oder schön oder liebenswert, hat selber eine Macke. Ne? So. Ist ja eigentlich, steckt ja eigentlich da drin. Ne? So. Bestätigt sie dann auch. Okay, aber ja, es ist ein langes Interview. Wir haben über Sexualität gesprochen und alles Mögliche. Ja, was hätten wir jetzt für einen Gewinn daraus? Also wir wüssten jetzt, okay, ne? Was wird ihr große Schwierigkeiten machen, generell im Leben, aber auch in der therapeutischen Beziehung? Wenn, ne, was würden Sie sagen? Veränderung, sich einzulassen. Wenn die sich einlässt auf therapeutische Beziehung, gleichzeitig ist es so, ist dieser Wunsch nach irgendwie was anderem ist ja schon da. Ne, so. Okay, wir haben also jetzt eine gute Voraussetzung. Der Wunsch, den sie bisher komplett abgedreht hat, wenn man so will, der ist jetzt da, ne, und damit hadert sie sehr, ne, und im Zweifel wird sie eben wieder den verlassen, aber da wird sie jetzt drum gehen, wenn sie dran denken, gestern, ne, hatten wir das an mehreren Stellen, eigentlich dieser Wunsch, der gefährlich geworden ist, aufgrund von welchen biografischen Entwicklungen auch immer, der mit schwierigen Affekten verknüpft ist, den ins Erleben holen und dann anders damit, also die Freiheit gewinnen, damit anders umzugehen, als sie es bisher gemacht hat. Bisher, ne, da durfte es diesen Wunsch gar nicht geben und auch jetzt ist sie sich nicht sicher, ob sie das will. Ne, so. Also würde jetzt Therapie, psychodynamische Therapie, würde sagen, ja, lass mal gucken, was ist denn da? Ne, so. Und gleichzeitig wissen wir aber auch durch diese doch schon aus nicht mehr ganz leichte strukturelle Beeinträchtigung, sie hat nicht viele Möglichkeiten. Also ne, man muss sehr vorsichtig vorgehen, wenn auch die therapeutische Beziehung ihr zu nah oder zu sonst was wird, könnte es auch da kommen, dass sie sagt, im Zweifel breche ich lieber ab. Ne, das wird mir hier zu heikel. So, das wären so die Indikationsstellen, die sich mit dieser Diagnose dann sozusagen verbinden. Und auf der anderen Seite wüssten wir, okay, was ist so Übertragung gegen Übertragung? Wenn genau diese Themen wären dann relevant. Ne? Also kann sie da die Kontrolle haben, beziehungsweise im Wesentlichen, wie ist denn das mit der emotionalen Intensität der Beziehung? Oft kann sie sich darauf einlassen oder nicht? Und eher so, dass sie da ein bisschen Schwierigkeiten haben wird. So, das wären so die Prognosen für die Behandlung. Und wenn Sie wollen, können wir morgen ein Video gucken, wo wir so 50 Stunden weiter sind. Ne? Aber jetzt machen wir das nicht. Aber ist das so nachvollziehbar? Also, dass Sie, ne, so würde man das machen. Und OPD-Rating ist im Grunde, Sie können an jedem Material, was Sie haben, klinisch, können Sie OPD raten. Also man kann immer sagen, okay, habe ich dafür jetzt Material? Ne? Wir haben zum Beispiel für die Beziehungsachse haben wir auch ein bisschen Material, aber relativ wenig. Wir wissen nur, dass der Freund sie in Therapie schicken will. So viel mehr wissen wir nicht. Ja doch, dass er sie heiraten will und so. Aber ne, so, das heißt, man kann mit dem, was man hat, hier in diesem Fall jetzt 15 Minuten Anfang eines OPD-Interviews, kann man ein Rating machen, auch wenn das wackelig ist. Ne? So, das kann sich dann auch nochmal ändern. Und je mehr Sie, da sind wir wieder bei Freud, wir kaufen die Katze im Sack. Ne? Unsere Diagnosen sind immer nur vorläufig. Wir kaufen die Katze im Sack. Das heißt, wenn wir so jetzt mit dieser Information anfangen würden, Therapie zu machen, Planung, könnte sein, da kommt nochmal ganz was anderes bei raus. Ne? Das wäre dann aber eben so. Aber wir haben jetzt einen Hinweis, in welche Richtung mit dieser sehr starken Übersteuerung, die sie hat, ne? So wird man, und diese ganz großen Schwierigkeiten, Beziehungen sozusagen in emotionale nahe Beziehungen einzugehen, können wir jetzt sagen, wir müssen irgendwas hinkriegen, dass diese Übersteuerung sozusagen ein bisschen weicher, ne, so wie es so heißt, die Abwehr ein bisschen geschmeidiger machen. Ne, so. Und dann kann man jetzt überlegen, in welchem Setting und mit welcher therapeutischen Technik kriegt man das hin. Und das schauen wir uns dann morgen an. Mache ich jetzt extra so, damit morgen auch noch jemand kommt. Ne. Oder dass alle sagen können, oh, die Frau Neumann, die ertrage ich nicht nochmal. Ne. Oder den Benecke, wie der, das macht schon gar nicht. Das können Sie dann überlegen.